sehr, dass ich heute mit euch über eine Geschichte nachdenken darf, die Jesus erzählt hat. Wir alle lieben Geschichten, oder? Hat jemand schon von euch, als jemand sagt, ich will dir eine Geschichte erzählen, gesagt, interessiert mich nicht. Geschichten sind spannend. Und der Herr Jesus hat so inhaltsreiche Geschichten erzählt. Durch seine Ausdrucksstärke macht er unter anderem deutlich, wie das Leben von Menschen aussieht, die von seiner Gnade erfasst werden. Dieser Satz stammt aus der Werbung von unserer Homepage für diese Gleichnisserie. Dass wir von der Gnade erfasst werden. Es reicht nicht, heute eine Geschichte, ein Gleichnis mehr zu hören. Ich fürchte, dass wir als Christen zig Predigten hören, ohne dass wir sie wirklich hinüberretten in den Alltag. Und diese Geschichte, die der Herr Jesus heute erzählt hat, sie geht so tief. Sie ist so fantastisch. Wir haben den Text aus Matthäus 18, 23 bis 35 vor uns. Wir brauchen unbedingt den Zusammenhang. Der Kontext ist in zwei kurzen Sätzen, in zwei kurzen Versen angedeutet. Jesus, wie oft soll ich meinem Bruder oder meiner Schwester, die gegen mich oder der gegen mich sündigt, vergeben? Petrus musste diese Frage stellen. Er hat das Leben Jesu beobachtet und hat gemerkt, wie grenzenlos seine Liebe zu Menschen war, zu Sündern, wie du und ich einer bin. Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben? Denn ich habe bei dir etwas gesehen, was ich bisher bei keinem anderen wahrgenommen habe. Ganz egal, wie viel jemand auf seinem Kerbholz hat, du liebst ihn unfassbar. Wisst ihr, was ein Kerbholz ist? Ich habe eins hier aus dem Mittelalter. Ein Kerbholz war die Buchhaltung des Mittelalters. Doppelte Buchführung also. Wie kommt das? Wieso doppelte Buchführung? Wir haben hier ein Bild aus dem 16. Jahrhundert. Und das ist ein Bergbaubeamter. Der hat hier in seiner Hand so ein Kerbholz und jedes Mal, wenn eine Fuhre Erz abgeladen wird, dann kam einfach eine Kerbe mehr rein. Sei es als Fuhre gerechnet, unterschiedliche Maße, sei es ein Sack Erz, ein Sack Kartoffeln und jedes Mal eine Kerbe mehr, deshalb das Kerbholz. Und wenn man dann den Handel abgeschlossen hatte, dann zählten beide, der Händler und der Käufer, diese Kerben, und wenn man sagte, das ist es, dann hat man dieses Holz einfach gespalten und dann bekam jeder einen Teil mit nach Hause. So. Und die doppelte Buchführung war so gedacht, dass nur dann, wenn das passt, konnte man auch richtig zählen. Und wenn jemand irgendwie ein paar Kerben mehr gemacht haben, gesagt, du schuldest mir mehr. Dann hat der andere sein Kerbholz daneben gelegt. Das musste richtig passen. Und das stimmt nicht. Großartig, doppelte Buchführung im Mittelalter, bis ins 19. Jahrhundert. Und von daher kommt der Ausdruck, etwas auf dem Kerbholz haben, schuldig sein, eine Schuld beim anderen haben. Man könnte auch sagen, das Gleichnis von den zwei Kerbhölzern. Und bis in die Erlebtgemeinde habe ich manchmal den Eindruck, dass wenn man dem einen und anderen begegnet, der so einfach plötzlich aus der Tasche sein Kerbholz herauszieht und überlegt, wie viel schuldet er mir, wie oft hat er mich nicht so freundlich, nicht so liebevoll angesehen, nicht so viel Zeit investiert. Also nee, heute haben wir keine Kerbholzer. Vielleicht gibt es inzwischen so eine Kerbholz-App, iPhone. Oh. Aber eigentlich reicht das, wenn man die hier hat, nicht? Einfach so ein fotografisches Gedächtnis, sowas kann man auch noch entwickeln. Sind euch Menschen begegnet, die dann so ein bisschen, wo ihr denkt, der zählt gerade die Schulden? Nicht. Also das ist schlimm. Es gibt nur noch etwas, was schlimm ist. Wisst ihr was? Wenn ich mich ertappe, dass ich das Kerbholz aus der Tasche heraushole und dem anderen dann nicht mehr so frei und liebevoll und herzlich begegne. Jesus hat es getan, ganz egal, wen er vor sich hatte. Deshalb stellt ja Petrus die Frage, ob es die Samariterin war, aus einem Dorf, das verachtet war, Menschen waren verachtet und ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und du sagst, Ach, da habe ich kein Problem. Ich habe gerade ein Herz für Schwache, für Menschen am Rand. Okay. Aber Jesus hatte eine Liebe zu Steuerbeamten, zu Zollbeamten. Die anderen das Geld aus der Tasche gezogen haben, in die eigene Tasche. Er hatte die gleiche Liebe zu den Pharisäern. Die können wir schon gar nicht, oder die Pharisäer. Der Herr Jesus, der hatte eine tiefe Liebe zu diesen Menschen, obwohl er in das Haus kommt und nicht einmal die normale Gastfreundschaft hatte bekommen. Dieser Simon hat ihm nicht die Füße gewaschen, hat ihn nicht umarmt. Und Jesus liebt ihn. Und Petrus sagt, Herr, das ist einfach ein bisschen, wie oft soll ich meinem Bruder oder meiner Schwester, die gegen mich sündigt, vergeben? Und dann hat er auch eine Idee, dieser Petrus. Er sagt, 7-mal. Also die Rabbiner, die haben gesagt, 3-mal, wenn die gleiche Schuld da ist, du sollst vergeben. Beim 4. Mal, dann wird es kritisch. Und Petrus ist ja großzügig. 7-mal. Wisst ihr, wir wissen nicht ganz genau, warum Petrus diese Frage stellt. Aber ein Grund könnte sein, wenn Jesus sagt 7-mal und ich vergib 7-mal, dann lege ich mich abends ins Bett und sage, vergeben. Was ein guter Christ. Toll. Das ist Religion. Das ist nichts anderes als ein gesetzliches Christenleben. Sag mir ganz genau, was ich machen soll und wie oft. Und dann kann ich abhaken. Und die zu unserer Gemeinde gehören, wissen, dass das Evangelium unser Stolz, unser ganzer Ruhm ist und dass dieser Weg des Evangeliums sehr gefährdet ist von einem gesetzlichen Christsein und auch von einem Relativismus, so von einer billigen Gnade. Es interessiert mich nicht. Ich vergib dann, wenn ich will. Und wenn nicht, vergib ich eben nicht. Dann bin ich hart, dann zeige ich Härte. Der Jesus sagt, Petrus, die Frage ist falsch gestellt. Nicht 7-mal, nicht maximal 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Hör auf zu zählen. Hör auf zu zählen. Und das ist nur Teil A seiner Antwort, die der Herr Jesus dem Petrus gibt. Unfassbar. Die zweite Teilantwort ist unser Gleichnis. Bei einem Gleichnis ist es so, wenn man es gehört hat, müsste man die Point erwischt haben. Wow, so wie bei einem guten Witz. Also wenn ich auf der Rumänenfahrt unseren Jugendlichen sage, Harald, hast du einen Witz aus Rumänien? Ich erzähle ihn ihnen und niemand lacht oder ich alleine lache dann. Da muss ich ihnen dann den Witz noch erklären. Und wisst ihr, das soll heute nicht so sein beim Gleichnis, das soll es auf Anhieb verstehen. Deshalb blende ich gleich ein, was für eine Währung der Herr Jesus gebraucht hat. Wir können ja nicht zu unserer Bank gehen und sagen, was ist ein Denar, was ist ein Talent. Hier haben wir es als Hilfe für uns. Er hat nur 2 Währungen, Denare und Talente. Ein Denar ist ein Tagesgehalt. Du hast schon ausgerechnet, was du pro Tag verdienst? Das ist wichtig für dich, fürs Gleichnis, dass du ein bisschen... So, ein Denar, ein Tageslohn. Ein Talent... 6.000 Denare, also etwa, Minimum gerechnet, 10 Arbeitsjahre, 10.000 Talente, wenigstens 200.000 Arbeitsjahre, Gehälter. Unfassbar. Und jetzt das Gleichholz von den 2 Kerbhölzern. Der Jesus sagt zum Petrus, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Königreich der Himmel ist es wie mit einem König, der mit seinen Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Und gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und seinen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Da warf der Mann sich vor ihm nieder, fiel auf seine Knie und sagte, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Der Mann fiel vor ihm nieder und flehte auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich werde dir auch alles zurückzahlen. Doch der Diener wollte nicht darauf eingehen und er befahl, dass er auf der Stelle ins Gefängnis geworfen würde, wo er so lange bleiben sollte, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu dem Herrn und berichteten ihm alles. Der Herr ließ den Diener zu sich rufen und sagte: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit deinem Mitknecht nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis er ihm alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder, seiner Schwester von Herzen vergebt. Haben wir es verstanden? Die Point auf Anhieb: 200.000 Jahresgehälter. Mein Ziel für uns heute ist, dass wir verstehen, was völlige Vergebung Gottes für uns ist. Und dass wir verstehen, kognitiv verstehen, wie bedeutsam es ist, dass wir anderen von Herzen völlig vergeben. Wenn wir das verstanden haben, ist wichtig, dass das ins Herz, in die Emotionen, in unsere Gefühlswelt kommt. Und dass wir über Gottes Vergebung staunen und uns darüber freuen, dass das ankommt bei uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir es lernen, Freude zu empfinden, tiefe Freude, wenn wir anderen vergeben. Dass nicht so etwas Gequältes ist, sondern Freude dabei empfinden. Und dass wir ein Verhalten einüben in der kommenden Woche, wenn wir schuldig werden, dass wir uns von Gott und von Menschen vergeben lassen. Und wenn andere an uns schuldig werden, wir spüren das sofort, da kommt Stress in unser Leben. Wenn sie uns nicht so nehmen, wie wir sind, dass wir ihnen vergeben, dass wir großzügig werden, nicht kleinlich, nicht ständig richten, nicht ständig beurteilen. Zum Verstehen. Ist ja kaum zu fassen. 200.000 Jahresgehälter beim König, bei Gott, Schulden. Wie ist das möglich? Hier spricht der Herr Jesus von deiner und meiner Lebensschuld, von der gesamten Schuld unseres Lebens. Und nur wer seine eigene Sündhaftigkeit ein bisschen kennt, der weiß, unser Kerbholz ist ewig lang, ewig lang. Ich bin so froh, dass Gott heute Morgen nicht auf dieser Leinwand meine Fehler einblendet. Die Leinwand würde nicht ausreichen. Und dann gab es einen Tag in meinem Leben, wo der Vater im Himmel auf meinen Kerbholz, unter meinen Kerbholz geschrieben hat: Vergeben. Nicht schuldig. Durch das Blut Jesu. Und dieses Wissen macht mich wirklich froh. Wenn ich das heute Morgen sage, bin ich so dankbar. Nicht schuldig. Ich darf am Morgen aufwachen und sagen: Nicht schuldig. Und was ist mit der Zukunft? Mit der Zukunft ist es so: Da hat der Vater im Himmel zu mir gesagt, es gibt ein anderes Holz, ein anderes Kerbholz. Hier ist es. Das ist es. Und lerne es, wann immer bei dir Schuld dazukommt, nicht trag es hier ein. Und ich werde es auch nicht da eintragen. Ich trage es dort ein. So wird meine Schuld mit dem Kerbholz Jesu in eine Beziehung gebracht. Und ich darf frei ausgehen, auch was die Zukunft anbetrifft. Das macht richtig froh und richtig frei. Das ist die Lösung. Meine Schuld, meine Vergehen werden mit dem Kreuz in Beziehung gebracht. Das kann bei dir der Fall sein. Lern es. Bei diesem Kreuz auszuruhen und ohne Angst und fröhlich zu leben. Und dann auch emotional durch den Alltag zu gehen und etwas auszustrahlen von dieser Freude und Liebe. Und dann in der Lage zu sein, anderen großzügig zu vergeben. Das ist nicht so einfach. Das wird schwierig. Denn wir Menschen sind so leicht verletzt, so leicht gekränkt. Martin Grabe, der Leiter von der Klinik Heumark, der hat in einer sehr feinen Skizze einmal zum Ausdruck gebracht, was Kränkung, was eine Kränkung ist. Er sagt, wir Menschen, wir haben jeder unseren Lebensraum und die Motivatoren, die Motoren unseres Lebens sind Lust oder Liebe, genießen, Ehre und Besitz. Und vielleicht sagst du, wo ist das Thema Macht? Das Thema Macht, das könnte zwischen diesen beiden eingeordnet werden. Aber er hat jetzt diese drei und sagt, jedes Mal, wenn jemand uns in einem dieser Bereiche trifft, verletzt oder uns etwas wegnimmt, entsteht eine Kränkung. Und unser Lebensraum wird dadurch eingeschränkt. Wenn jemand uns etwas, was uns gehört, wegnimmt, bestiehlt, oder wenn er uns unsere Ehre nimmt, wenn er nicht so mit uns umgeht, wie wir es eigentlich erwarten, oder wenn wir das, was wir an Liebe, an Lust, an Genuss meinen, es ist unser Recht, wenn jemand uns das verweigert, dann nimmt er uns irgendwie unseren Lebensraum. Und jeder von uns hat seine Bereiche. Ich habe mich sehr gewundert als junger Kerl, dass für meine Großmutter die Blumen so wichtig waren. Es war eigentlich unser Fußballplatz. Ja. Aber für sie war das ist wichtig. Und für jemanden anderen ist es vielleicht der Name, die Ehre und vieles, vieles mehr. Es sind so viele Dinge. Wir sind uns auch nicht immer bewusst, wo wir unser Leben ausgefahren haben. Und je nachdem, wie stark narzisstisch so ein Bereich besetzt ist von uns, egoistisch, selbstzentriert, je stärker trifft es uns unmittelbarer, wenn jemand an der Stelle reingreift in unser Leben. Es gibt ein paar gute Fragen, die uns hier helfen können. Wo fühle ich mich durch den anderen eingegrenzt? Wenn wir spüren, hier ist ein Schmerz, hier ist eine Verletzung, wo spüre ich mich, in welchem dieser Bereiche durch den anderen eingegrenzt oder in meiner Entfaltung behindert? Wo beschneidet jemand meine Lebensmöglichkeiten? Wo hat mir jemand etwas weggenommen? Das ist ein Stück zu lokalisieren, das ich schon hatte oder das ich meine zu haben, dass es mir gehört. Wo hat jemand meine Ehre verkleinert? Es gibt ja ganze Kulturen, die viel, viel stärker auf Ehre aus sind wie auf Besitz. Wo hat er meine Macht, meinen Besitz eingeschränkt oder mir meine Lust und Liebesmöglichkeiten genommen, die ich meine, sie gehören mir? Und dann die Frage, wie hilft uns das Evangelium, damit umzugehen? Zum einen, wie hilft uns das Evangelium, dass wir unser Leben nicht allzu weit ausfahren? Der Herr Jesus hat so viele Sätze gesagt, wo er scheinbar sagt, wisst ihr was? Begnügt euch, beschränkt euch. Seid nicht zu sehr zentriert auf diese Bereiche. Sein Bereich war sehr klein. Allein das kann eine Hilfe sein, wenn wir verletzt werden, wenn Kränkung in unser Leben kommt. Und die Frage, wie hilft uns das Evangelium an der Stelle, damit gut umzugehen? Der Jesus hat in seinem Gleichnis fantastische Wege aufgezeichnet, wie wir mit Verletzungen, mit Kränkungen, mit Schuld, die andere bei uns haben, umgehen können. Ist es nicht interessant, dass er von 100 Denaren spricht? 100 Denare sind keine Bagatelle. Das sind 3-4 Monatsgehälter. Also das tut schon weh, wenn jemand dir 3 Monatsgelder schuldet und sie nicht zurückzahlt. Wir wollen dieses Gleichnis nicht so, ah, das ist ja gar nichts. Nein, das ist eine tiefe Kränkung. Kränkung geschieht immer dann, wenn es tief ist und persönlich ist. Und wenn wir den Eindruck haben oder auch unschuldig sind. Aber der Herr Jesus sagt, 100 Denare. Leute, das ist richtig viel. Aber dann geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, das müsstest du eigentlich in einer Beziehung sehen. Du musst das relativieren. Und deshalb ist es wie wenn der Herr Jesus sagt, hier, das ist deine Lebensschuld oder meine. Und das, was der andere dir antut, relativiere es einmal, dann ist es wirklich so. Und das hat Gott vergeben. Und nur wenn du dich darüber freust, ist das möglich, an der Stelle das weiterzugeben. Und es ist mein großer Wunsch, dass wir an der Stelle üben und lernen. Charles Haddon Spurgeon hat es so zum Ausdruck gebracht. Es gibt etwas, was größer und süßer ist, als die eigene Vergebung zu erfahren und zu erleben. Und das ist gewaltig. Etwas, was noch größer ist, als dass Gott uns vergibt, dass wir dem anderen vergeben. Nicht dieses Muss, sondern es ist möglich. Und man freut sich darüber. Aber du schaffst es nur, wenn du an der Stelle diese Relativierung reinbringst. Der Diener sagt zu seinem anderen Diener, bezahle, was du mir schuldig bist. Er packt ihn an der Kehle und sagt, bezahle. Wiedergutmachung, mach wieder gut. Wenn das mein Bereich ist, und das ist der Bereich des anderen, dann nimmt der mir irgendetwas und ich komme ins Minus. Er beraubt mich, egal was es ist, in welcher Hinsicht es ist, und er fügt mir ein Minus zu. 100 Denare im Fall des Gleichnisses. Und dann sagt er, du musst das wieder gut machen, du musst das Plus bringen, bring es sofort. Das musst du wieder reinholen. Und man kann sicher über Wiedergutmachung nachdenken, das ist nicht verkehrt. Aber was, wenn der andere nicht in der Lage ist oder wenn man gar nicht in der Lage ist, in einer guten Weise ins Gespräch zu kommen, liebevoll über diese Dinge zu sprechen. Und wenn man es so macht wie dieser Diener, bezahle jetzt, und er konnte es gar nicht. Dann haben wir Menschen oft einen Weg gesucht und gefunden, der lautet, also wenn der das nicht kann und auch nicht will und das nicht versteht, dann werde ich ihm selbst ein Minus zufügen hier. Genauso groß wie das oder wenn möglich noch größer. Die Gefahr ist sehr groß, deshalb hat der Jesus gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann bist du in der Gefahr, ihm 5 auszuschlagen. Also, wenn dir jemand wehtut, verletzt, dann wählen wir manchmal diesen Weg, vielleicht sogar sehr oft, wenn er mich mit Worten verletzt. Ich weiß, wie ich das zurückzahlen kann. Und dadurch, dass der auch ein Minus hat, freue ich mich. Das ist so ein bisschen meine Genugtuung, versteht ihr? Es ist kein wirkliches Plus, aber ich freue mich, der hat auch ein Minus. Wisst ihr, wie man in deutscher Sprache dazu sagt? Man sagt Rache. Aber das ist ein sehr hartes Wort, das gebrauchen wir gar nicht. Aber wir freuen uns schon manchmal, wenn der andere dann auch sein Minus hat. Bezahle, was du mir schuldig bist, oder ich werde Wege finden, dir weh zu tun. Manchmal ist es nur, den Namen des anderen irgendwie schlecht zu machen. Völlige Vergebung bedeutet, ich lasse den anderen los. Ich will ihn nicht beim anderen schlecht machen, ich informiere ihn aber nur. Und indem ich ihn informiere, den anderen, was er mir Böses getan hat, raube ich ihm seine Ehre. William Shakespeare hat in einem seiner Dramen folgende Sätze. Der gute Name ist bei Mann und Frau das eigentliche Kleinod ihrer Seelen. Wer meinen Beutel stiehlt, also mein Geld, Besitz, irgendetwas, nimmt Tand. Es ist etwas. Also etwas Vergängliches, Tand. Es ist etwas und nichts. Mein Wahres wartet das Seine nun. Also dieser Tand hat den Besitzer gewechselt. Und dann sagt er, doch wer den guten Namen mir entwendet, der raubt mir das, was ihn nicht reicher macht, mich aber bettelarm. Stellt euch eine Gemeinde vor, die erlebt Gemeinde, in der man nur positiv, nur gut über den anderen redet. Nicht negativ. Wie gehen wir wirklich mit Verletzungen und Kränkungen um? Und wie oft wählen wir diesen Weg? Und wie oft wählen wir den Weg der Bitterkeit oder sogar des Zorns? Ich habe ein Zitat, das sagt, an Zorn festhalten ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere daran stirbt. An Zorn und Bitterkeit festhalten ist wie Gift trinken und dann auch noch erwarten, dass der andere daran stirbt. Vergebung ist ein völlig anderer Weg. John Piper sagt, Vergeben ist für uns Menschen so unmöglich wie das Fliegen. Aber wer möchte nicht fliegen? Wir können es nicht. Im Evangelium können wir es. Das Fliegen im Christenleben ist die Vergebung. Und ich möchte unsere Sehnsucht wecken. Und dass wir in der kommenden Woche, wenn Menschen an uns schuldig werden, nicht gleich bezahle, egal welchen Weg, sondern meine Chance. Du wirst es lernen, dich darüber zu freuen. Werde großzügig. Hör auf, ständig den anderen zu beurteilen, Kerben reinzumachen in sein Kerbholz. Aber wie schafft man das? Der Weg ist, dass du deine Wunden, deine Verletzungen mit diesen Wunden in Beziehung bringst. Das ist der einzige Weg. Das ist das Evangelium. Der Herr Jesus sagt, das sind sehr harte Sätze am Schluss des Gleichnisses, so wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, euch tun, wenn ihr nicht jeder eurem Bruder, eurer Schwester von Herzen vergebt. Das ist der springende Punkt. Wie geschieht Vergebung von Herzen? Nicht nur als Bekenntnis, nicht unter den Teppich kehren, nicht machen, wie wenn es nicht wehtut. Du musst durch eine Krise gehen. Es muss eine Krise des Vergebens geben, wo es Verletzungen gegeben hat, wo es tief war. Lass sie zu, diese Krise. Lass negative Gefühle zu. Aber dann finde einen Weg zum Kreuz. Von Herzen vergeben. Es gibt einen Beweis für die Vergebung. Und der ist, von ganzem Herzen für den anderen zu beten. Herr Jesus, segne ihn. Warte ein bisschen, Segen heißt, dass ihm Gutes widerfährt, dass sein Leben aufblüht. Ja, das ist es. Der Herr Jesus hat am Kreuz folgendes Gebet gesprochen. Vater, vergib ihnen, lass sie los. Sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr Jesus hat nicht so irgendwie von oben herab gesagt, ich vergebe euch, sondern man spürt, das ist sein Herzenswunsch. Vater, lass sie frei ausgehen. Aber weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Furchtbar. Für die anderen beten, das kann man nur aus dem Evangelium heraus, nur auf dieser Linie, von deinem Kerbholz, wo steht Schuld vergeben, zu dem großen Kerbholz des Kreuzes. Und einer der Kirchenväter, Chrysostomus, nennt das die höchste aller Tugenden. Und Josef ist ein fantastisches Beispiel, vielleicht neben Jesus und Stephanus, dem ersten Märtyrer, das größte Beispiel für das, wie Vergebung sein kann. Dieser Josef, dem hat das Leben übel mitgespielt und die Brüder, seine Familie, verraten, verkauft und. Und dann stehen die Brüder vor ihm, das zweite Mal. Und dann will er sich mit ihnen aussöhnen, versöhnen, ihnen vergeben. Aber vergeben bedeutet ja auch immer, Schuld zu sprechen, denn ihr seid an mir schuldig geworden, sagt er. Und bevor er das macht, sagt er, alle Ägypter sollen raus, raus. Ich will allein sein mit meiner Familie. Warum? Wahrscheinlich der stärkste Grund, stärkste Motivation, er wollte nicht, dass der Pharao und die ganzen Hofleute, der ganze Staat wissen, was die Brüder ihm angetan haben. Er wollte ihren Namen an der Stelle schützen. Ein starker Beweis der Vergebung. Nicht so, ich vergebe dir und dann geht man und redet und dann zieht das seine Kreise, der Mundfunk funktioniert. Fantastisch. Er wollte es nicht. Und als er die Brüder dann nach Hause schickt, ihr könnt das nachlesen, da hat er eine kleine Rede vorbereitet für sie. Und er sagt ihnen genau, was sie dem Vater, dem alten Vater zu Hause sagen sollen. Und er fängt so an, bitte sagt dem Vater, dass ihr mich damals hintergangen habt. Bitte sagt dem Vater, dass ihr mir das Kleid ausgezogen habt, es in Blut getaucht habt und mich dann in den Brunnen geworfen. Sagt er das? Er sagt ihnen genau, was sie erzählen sollen. Aber das klammert er aus. Geht und sagt ihnen, was ihr gesehen habt. Ich lebe. Das ist schon ein starker Beweis der Liebe und der Gnade und der Vergebung. Willst du es lernen? Ich sage nicht, dass es leicht ist. Man könnte darüber lange sprechen. Es gibt innere Kämpfe. Sie gehören mit dazu. Und es ist meist ein Weg gegen die Gefühle. Wahrscheinlich stellen sich die Gefühle erst nach Wochen ein, wenn du jeden Morgen aufwachst und loslässt und vergibst. Es gibt ein Buch von Kendall über die völlige Vergebung. Er hatte sich sehr, sehr schwer getan mit Vergebung, bis Josef Zorn, ein rumänischer Baptistenpastor, einmal in seinem Haus war. Und er dachte, ich sag's ihm, denn er ist ja aus Rumänien und er wird wieder zurückgehen in den Kommunismus und er wird mich ein Stück trösten über das, was man mir angetan hat. Und Josef Zorn sagt, du musst vergeben, du musst loslassen, du wirst nie wieder froh. Und bei ihm hat das etwas ausgelöst, einen Kampf, und er beschreibt ihn dann so, nachdem er sich dazu entschieden hatte und vergeben hat, ein unerwarteter Segen wurde erkennbar, als ich anfing zu vergeben. Mein Herz wurde von einem Frieden erfüllt, den ich seit Jahren nicht gespürt hatte. Es war wunderbar. Wenn ich allerdings wieder darüber nachdachte, was sie mir angetan hatten, wurde ich innerlich von Neuem unruhig. Ich stellte also einen interessanten Kreislauf fest. Wenn ich innerlich bereit war, jenen, die mir etwas angetan hatten, völlig zu vergeben, dann kehrte der Frieden ein. Wenn ich verbittert darüber nachdachte, dass man sie nicht erwischen würde, verließ mich der Frieden wieder. Ich musste eine wichtige Entscheidung treffen. Was war mir lieber? Diese Nähe und der Frieden Gottes oder die Bitterkeit? Beides konnte ich nicht gleichzeitig haben. Du kennst diese Kämpfe aus deinem Leben. Und nach Jahren, und das ist mir jetzt wichtig, dass wir das nicht allzu leicht nehmen, nach Jahren schreibt er, ich weiß, dass für mich die Versuchung, wieder bitter zu werden, sehr real war. Es gab Zeiten, in denen ich Selbstgespräche führte, in denen ich mir vorstellte, was ich sagen könnte oder mich daran erinnerte, was vorgefallen war. Natürlich die Bilder. Und in diesen Zeiten war ich innerlich aufgewühlt. Der Gedanke, dass niemand es je erfahren wird oder dass sie ungeschoren davonkommen, regte mich auf. Doch sobald ich meinen Frieden verlor, erkannte ich die Torheit solcher Gedanken. Völlige Vergebung hört nie auf und an manchen Tagen fällt sie leichter und an anderen schwerer. Ich möchte dich herausfordern in der kommenden Woche, und es wird viele Möglichkeiten geben, bitte glaubt es mir, zu vergeben, loszulassen. Ich möchte, dass wir eine Trainingsgemeinde werden, wo wir wissen, das, was wir am Sonntag gehört haben, das wollen wir üben, üben, üben. Es fällt uns nicht zu, es reicht nicht, es hier zu wissen. Es sei denn, du gehst zum Training über. Deshalb hat der Jesus diese Sachen gesagt, und ich glaube, dass die Jünger an der Stelle wirklich gelernt haben. Diese Jünger, das waren wirklich keine Heiligen zunächst. Die haben einmal zu Jesus gesagt, als ein Dorf der Samariter sie nicht aufnehmen wollte, sagen sie, Jesus, du bist ein Pyrotechniker, du kannst mit Feuer umgehen, wirf Feuer auf dieses Dorf. Die Jünger, die Donnersöhne. Und nach Pfingsten, nach der Auferstehung, da wissen sie, wie sie an der Stelle diese Ressourcen nutzen können. Übrigens gibt es eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und der Bitterkeit und der völligen Vergebungsbereitschaft. Die Beziehung ist einfach da. Gegenwart Gottes in deinem Leben. Nimm sie mit. Ich möchte mit dem Zitat von John Piper schließen. Vergeben ist für uns Menschen so unmöglich wie das Fliegen. Wir können es nicht. Im Evangelium können wir es. Das Fliegen im Christenleben ist die völlige Vergebung. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, Herzlichen Dank, dass du uns Menschen so liebst, dass du einen Weg, einen realen Weg gesucht hast, einen gerechten Weg, obwohl er so dich so viel gekostet hat. Aber einen Weg, wo wir frei ausgehen können. Ich danke dir, dass du unter unser Kerbholz schreibst, vergeben, nicht schuldig. Ich möchte dich sehr bitten, dass du aus uns eine Gemeinde machst, die trainiert, die im Alltag übt. Das ist nur ein Thema, Vergebung, aber es ist so wichtig, dass wir es lernen, unsere Wunden mit deinen zu verbinden. Dort, wo Menschen uns etwas antun, etwas schuldig bleiben, dass wir das schaffen im Evangelium. Und dass dort, wo wir an Menschen versagen, dass wir es bekennen vor ihnen und vor dir. Und es zu deinem Kerbholz bringen, zu deinem Kreuz. Du hast alles auf dich geladen, du hast dich zur Sünde gemacht. Herzlichen Dank dafür. Wir beten dich an. Amen.